könnte man die Geschichte der freien Software in 3 oder 4 Minuten erzählen? Als Märchen vielleicht?
Es war einmal eine Zeit, in der Software als Zugabe, quasi als programmierte Bedienungsanleitung zur Hardware verkauft, eben nicht separat verkauft worden ist, sondern mitgeliefert worden ist. Anfang der Mitte der 70er Jahre begann das dann auseinanderzutreten und die ersten spezialisierten Firmen, die nichts angeboten haben als Software für die am Markt befindlichen Hardware-Plattformen, haben sich etabliert. Microsoft war eine der ersten davon. Und damit ist ein eigenständiger Softwaremarkt entstanden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es keinen Softwaremarkt gegeben, insofern auch keinen Anreiz, um die Produkte geschlossen zu halten, um zu verhindern, dass die Konkurrenz sich den Sourcecode durchliest, daraus lernt, das in die eigene Software übernimmt, also bestimmte Lösungen, die einer gemacht hat, dann in eine andere Software einbaut. Mit dem Entstehen eines Softwaremarktes ist genau das passiert. Firmen haben ihre Software nur noch im Objektcode ausgeliefert, also in der ausführbaren Version, die als solche nicht veränderbar ist, nicht editierbar ist. Und haben das zum einen getan, um den Konkurrenten die Arbeit nicht leichter zu machen, also die eigenen Geheimnisse gewissermaßen preiszugeben. Aber so böse Zungen doch immer wieder auch, um zu verhindern, dass die Konkurrenz sieht, wie schlecht der eigene Quellcode eigentlich ist, um die Möglichkeit zu haben, dann beliebig nachzubessern sozusagen das, was durch den Release-Druck an Schwächen in einer ausgelieferten Version von Software notwendigerweise enthalten ist, dann durch Bugfixes, die nachgeliefert werden, nachzubessern. Und das aber eben in der eigenen Hand zu behalten, das zu kontrollieren. Und das hat vor allen Dingen in den Kreisen derjenigen, die zu diesem Zeitpunkt bereits Software geschrieben haben, zu einer erheblichen Empörung geführt. Das hat auch ganz praktische Folgen, nicht nur sozusagen der ethische, moralische Anspruch, dass man wissen, dass in einem gemeinsamen Denkprozess, also an Hochschulen, an Unis sowieso, aber auch unter Programmierern an Firmen war das üblich, dass man sich angerufen hat, gesagt hat, ich arbeite gerade an dem Problem, ich weiß, du arbeitest auch daran, hast du dafür schon eine Lösung, schick mir das doch mal rüber. War überhaupt kein Problem in den 60er Jahren noch. Das ist geschlossen worden und das heißt eben, die kleine Gruppe, die an einer Software arbeitet, war auf sich allein gestellt. Es ist eine Konkurrenzsituation entstanden. Man hat sein Wissen nicht weitergegeben, man hat nicht miteinander kooperiert und das führt eben auch zu ganz praktischen Problemen, dass viele Dinge teurer werden, komplizierter werden, dass das Rad immer wieder neu erfunden werden muss. Und ja, dann gab es jemanden namens Richard Stallman, der am MIT noch die alte Hacker-Community, also die Gemeinschaft von Softwareprogrammierern, kennenlernen durfte, die ihr Wissen geteilt hat, die kooperiert hat. Er hat dort aber auch erlebt, wie genau Leute aus dieser Gruppe am MIT auf ihre eigenen Produkte aufsetzend Firmen gegründet haben, Symbolics zum Beispiel. Es hat eine Konkurrenzfirma dann dazu gegeben, die Hacker haben sich gegenseitig Konkurrenz gemacht, haben ihr Wissen nicht mehr miteinander geteilt, haben nicht mehr miteinander kooperiert, weil man war ja jetzt Konkurrent am Markt. Und Richard hat dann noch einige Monate den Innovationen der anderen Firma hinterher gehackt, also hat Sachen nachentwickelt, die in ihren Produkten hatten, um da gewissermaßen einen Ausgleich zu schaffen und hat auf jeden Fall erlebt, was für fatale Folgen das hat, wenn man aus dem freien Modus in den proprietären Modus wechselt, der hier gerade erfunden wurde. Und dann kam noch dazu, dass um das Betriebssystem Unix das von den AT&T Bell Labs entwickelt worden ist für Inhouse-Zwecke, also gar nicht als Produkt zur eigenständigen Vermarktung entwickelt worden ist, was AT&T auch gar nicht hätte machen dürfen, aus kartellrechtlichen Gründen. Die hatten ein gesetzlich auferlegtes Monopol, gewährtes Monopol für Telekommunikationsdienstleistungen, mit der Auflage selbstverständlich, dass sie dieses Monopol nicht benutzen, um in andere Marktsegmenten sich Vorteile zu verschaffen. Und deshalb durften die Software dieses Betriebssystem Unix nicht eigenständig verkaufen. Die haben das an Hochschulen für einen nominellen Preis von $50 abgegeben und haben damit eine Community entstehen lassen, haben die nicht nur geduldet, sondern auch aktiv gefördert, also haben auch Dinge, die im Hause von AT&T entwickelt worden sind, an diese Community freigiebig weitergegeben, weil sie gemerkt haben, wenn viele Augen da drauf gucken, wenn viele Leute damit arbeiten, dann und natürlich die Weiterentwicklungen, die Verbesserungen, die behobenen Fehler allen anderen in dieser Community auch zur Verfügung stellen, dass das für sie, also für AT&T, immense Vorteile hat, dass die Software dadurch einfach besser wird. Und in dieser Zeit, von der wir jetzt sprechen, Anfang der 70er, ist das Monopol von AT&T gefallen. Also das ist zerschlagen worden in die sogenannten Baby Bells, die regionale Telekom-Anbieter wurden, und die AT&T Bell Labs selber sind als eigenständige Firma weitergeführt worden. Unix ist dann auch nochmal, das ist noch ein bisschen später passiert, in eine eigenständige Firma gegeben worden, die dieses Betriebssystem dann vermarkten sollte. Jetzt aber in dem proprietären Modus. Und das hat nicht nur Richard Stallman, sondern viele in dieser Szene als einen großen Skandal gesehen, weil in dieser Software einfach die Arbeit von Hunderten, Tausenden von anderen Leuten, die mit AT&T überhaupt nichts zu tun haben, drin steckte, Leute von den Hochschulen. Und jetzt wird plötzlich gesagt, okay, danke, dass ihr das beigesteuert habt. Wir nehmen das jetzt in unser Produkt und verkaufen das und geben euch natürlich nichts davon ab. Das war aber auch nie der Punkt, also dass hier sozusagen eine Neidsituation entstanden ist, sondern es ging allen Beteiligten darum, dass diese Software ein Gemeinschaftsprodukt ist und ein Gemeinschaftsprodukt bleiben soll. Und Richard Stallman hat in dieser Situation dann 84 bereits gesagt, okay, so geht es nicht weiter. Ich fange jetzt ein Projekt an, bei dem eine neue Unix-Version entstehen soll. GNU, also GNU is not Unix. Wobei es natürlich darum geht, die Funktionalität des Betriebssystems Unix abzubilden. Und durch den modularen Aufbau von Unix war es möglich, sich sozusagen Stück für Stück vorzunehmen und zu sagen, ohne in den Source Code zu gucken, ohne den wahrzunehmen, zu sagen, was macht dieses Modul eigentlich, wie kann man das implementieren. Und dann haben Leute das geschrieben, das ist zusammengefügt worden, das System war im Wesentlichen fertig. Dann kam ein junger finnischer Informatikstudent, der aus einem Übungsbetriebssystem, was ein Informatikprofessor an der Uni in Amsterdam entwickelt hatte, für Ausbildungszwecke gewissermaßen, hatte damit angefangen zu arbeiten, hat gesagt, das ist Mist, ich will was anderes, und hat angefangen, seinen eigenen Kernel zu schreiben, also den Betriebssystemkern. Und da im GNU-Projekt alles vorhanden war, bis auf den Kernel, Linus Torvalds, um den es hier natürlich geht, den Kernel hatte, aber nichts drumherum, und ein Kernel, Betriebssystem-Kernel alleine keine Funktion hat, sind diese beiden Elemente dann zusammengewachsen, quasi natürlich, und daraus ist das freie Betriebssystem GNU/Linux entstanden, das Vorreiter ist für alle freie Software, und mittlerweile gibt es eigentlich für fast alle Anwendungszwecke, also Software, die auf der Grundlage dieses Betriebssystems dann läuft, also Textverarbeitungsprogramme, Bildbearbeitungsprogramme, Videoschnittprogramme etc., nach und nach entwickelt worden. Menschen auf der ganzen Welt, die mit Computern arbeiten, die programmieren, die Skripte schreiben, haben sich anstecken lassen von diesem kooperativen, freien, offenen Modus der Zusammenarbeit und ja, wenn sie nicht gestorben sind, entwickeln sie auch heute noch freie Software.